Restruct Law, der Restrukturierungspodcast.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast Restruct Law, der Restrukturierungspodcast. Mein Name ist Christian Heinze.
Und ich bin Heiko Schäfer. Hallo. Im Zuge der Schieflage des Signa-Konzerns kam zuletzt die Nachricht über die dritte Pleite von Galeria Karstadt Kaufhof seit dem Jahr 2020 wenig überraschend. Nach zwei Schutzschirmverfahren ging es nunmehr ins Regelinsolvenzverfahren. Als Folgeinsolvenz reiht sich das Verfahren ein in eine Entwicklung, die bereits seit vielen Jahren im stationären Einzelhandel andauert und noch nicht beendet scheint. Es ist aber nicht nur diese Branche, in der es zuletzt immer wieder Insolvenzen gab. Der Bau- und Immobiliensektor ist stark unter Druck und die Krankenhaus- und Pflegeheimlandschaft befindet sich ebenfalls seit einiger Zeit in der Krise mit immer neuen Insolvenzen. Die Insolvenzzahlen liegen zwischenzeitlich wieder etwas über dem Vor-Corona-Niveau. Aber mit welchen weiteren Entwicklungen bei den Insolvenzen muss jetzt in den kommenden Monaten und Jahren gerechnet werden? Lassen sich Trends erkennen oder bleibt keine Branche wirklich verschont? Wir wollen hierzu auch den Blick in die berühmte Glaskugel wagen und diese und natürlich hier immer auch weitere Fragen mit unserem heutigen Gast, dem Leiter der Abteilung Strukturwandel und Produktivität sowie des Bereichs Insolvenzforschung am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, dem IWH in Halle und Universitätsprofessor an der Universität Magdeburg, Herrn Professor Dr. Steffen Müller diskutieren. Steffen, herzlich willkommen hier bei uns bei Restruct Law.
Hallo Heiko, hallo Christian, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich.
Hallo Steffen. Nach deinem Abitur an der Landesschule Forte in Sachsen-Anhalt hast du zunächst eine Ausbildung zum Bankkaufmann absolviert. Angeschlossen hat sich dann ein Studium der Volkswirtschaftslehre in Leipzig und 2009 hast du an der Universität in Erlangen-Nürnberg promoviert. Es folgte die Habilitation mit Forschungsaufenthalten an der University of California in Berkeley und in Davis. Im Jahr 2014 hast du die Lehrbefugnis für Volkswirtschaftslehre und Ökonomie erhalten. Im gleichen Jahr hast du den Ruf der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg auf die Professur für Wirtschaftswissenschaften, Produktivität und Innovation angenommen. Dein Schwerpunkt liegt aber als Leiter der Abteilung Strukturwandel und Produktivität sowie der Insolvenzforschungsstelle am IWH, dem Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle. Deine Forschungsschwerpunkte sind die betriebliche Produktivität, empirische Arbeitsmarktökonomik sowie die ökonomischen Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland. Wie für jeden unserer Gäste haben wir auch für dich unsere vier berühmten Fragen vorbereitet.
Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie in der Restrukturierung?
Also ich bin Volkswirt, bin Wissenschaftler und seit 2014 Professor. Ich beschäftige mich mit dem Thema Insolvenzen seit 2011.
Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit?
Ja, das Thema ist volkswirtschaftlich schon sehr interessant und spannend und wird aber in Deutschland, zumindest seitens der ökonomischen Forschung, ein bisschen stiefmütterlich behandelt und ich denke auch im öffentlichen Diskurs leicht einseitig dargestellt. Und ich finde es spannend, da ein bisschen Licht reinbringen zu können.
Auf welchen Erfolg sind Sie besonders stolz?
Ja, also im Thema Insolvenzen, im Thema des Podcasts heute, würde ich sagen, dass der Aufbau der Insolvenzforschungsstelle und die Etablierung dieser Forschungsstelle und des monatlichen Insolvenztrends eben in der Nachrichtenlandschaft und auch auf den Schreibtischen von politischen Entscheidungsträgern schon ein ziemlicher Erfolg war, mit dem wir gar nicht gerechnet hätten. Es ist so, dass wir seit mehreren Jahren den Insolvenztrend regelmäßig auch in führenden Medien wie der FAZ, Zeit und Spiegel haben und auch zahlreiche Interviews und Vorträge. Und ja, vielleicht bin ich da auch ein klein wenig stolz drauf, dass ich die Lücke gesehen habe.
Welche Entscheidung würden Sie heute anders treffen?
Also ich bin sehr, sehr zufrieden mit meiner beruflichen Laufbahn und auch mit dem ganz, ganz konkreten Job, den ich derzeit habe am IWH. Und ich würde rückblickend rein gar nichts ändern.
Steffen, die Restrukturierungsbranche erfährt in allen Bereichen, von der Nachfolgeberatung über die insolvenznahe Beratung bis zur Insolvenzverwaltung, deutlich mehr Geschäft als in den zurückliegenden Jahren. Was kommt da eigentlich auf uns zu? Ein Tsunami, eine Welle oder der Sturm im Wasserglas?
Ja, die Zahlen steigen tatsächlich im Moment, aber sie steigen eben von sehr geringem Niveau. Ne? Also wir haben, wenn du mal 20 Jahre zurückschaust, frühe 2000er, hatten wir ja viel, viel höhere Zahlen als heute. Ne? Da sind die Zahlen bis zur Pandemie langsam und sicher gesunken. Und dann gab es ja in der Pandemie nochmal so einen richtigen Schlag nach unten. Ne? Die Insolvenzzahlen sind ja in der Krise gesunken. Viele waren da total überrascht. Lag natürlich in erster Linie daran, dass es eine Aussetzung der Antragspflicht eine Weile gab, aber das war gar nicht der Hauptpunkt. Der Hauptpunkt waren die staatlichen Stützungsmaßnahmenkredite, die es gab, aber auch das Kurzarbeitergeld und noch die Zurückhaltung jetzt bei öffentlichen Gläubigern. Und wir hatten dann also niedrige Zahlen bis Mitte 2022. Das waren also wirklich seit der Einführung der Insolvenzordnung die Tiefststände, die es jemals gab. Und von da aus haben wir dann seit Ende 2022 einen Anstieg bei den Zahlen und sind jetzt eben wieder über dem Vor-Corona-Niveau, aber noch weit entfernt von den Höchststätten von vor 20 Jahren. Das ist so ein bisschen der Blick auf die Zahlen, die wir insgesamt sehen. Die reinen Insolvenzzahlen aber sind gar nicht so aussagekräftig. Ne? Ich meine, wir haben ja ganz viele kleine Unternehmen und wir haben auch einige große Unternehmen. Und wenn wir uns diese volkswirtschaftliche Relevanz des ganzen Geschehens mal vor Augen führen wollen, müssen wir ja gucken, wie wichtig sind eigentlich die Firmen, die in die Insolvenz gehen. Ne? Und da war was Überraschendes dabei, dass nämlich 2020, als alle sagten, Insolvenzzahlen gehen runter, was ist hier los, hatten wir eigentlich ein Jahr, was super viele Jobs hatte, die von Insolvenz betroffen waren. Das war der höchste Stand seit der großen Finanzkrise 2009. Das heißt, entgegen dieser landläufigen Wahrnehmung, ja, wenige Zahlen, war 2020 ziemlich stark von Insolvenz betroffen. Ne? Und also ein bisschen ein komplizierteres Bild. Wir haben jetzt seit Juni diesen Jahres mehr Personenkapitalgesellschaften, die in Insolvenz gehen, als das so im Durchschnitt von 2016 bis 2019 war, also vor der Pandemie. Und jetzt im letzten Monat, im Dezember, ja, ein Höchstwert, seitdem wir das machen, seit 2016. Ja, also da geht es nach oben. Ja, wie wird es weitergehen? Ja, es wird so weitergehen, denke ich. Es wird weiter steigen. Und vielleicht die Gründe für diese ganze Situation sind auch sehr vielschichtig. Ist nicht nur ein Grund. Gibt es mehrere Sachen, die zusammenkommen. Zum Beispiel die Pandemie selbst. Ne? Wir haben in der Pandemie einen Haufen Unternehmen gerettet, die eigentlich schon vorher angeschlagen waren. Ja, Deutschland hat es geschafft, diese Stützungskredite systematisch an Firmen zu geben, die vor der Pandemie zu den schlechtesten Firmen gehört haben. Das ist eine Meisterleistung gewesen.
Ich wollte gerade sagen, ist das tatsächlich so?
Ja.
Also, du sagst sozusagen, also vielleicht nicht gewollt, aber trotzdem zielgerichtet, dass bei solchen Unternehmen
so ankommt. Wir haben da auch ein Paper zu veröffentlicht, wo wir die Situation in Deutschland vergleichen mit diesen Hilfskrediten in Frankreich und Italien. Es gibt noch andere Paper, die das für andere Länder machen. Und in der Regel war es in den anderen Ländern so, dass es da keinen Zusammenhang gab zwischen ich habe Geld bekommen und meiner Produktivität, meiner Leistungsfähigkeit vor der Krise. In Deutschland gibt es da einen ganz starken Zusammenhang. Die Firmen, die vorher schwach waren, auch wenn ich Branche und Größe mal rausrechne, die haben häufiger das Geld bekommen. Ne? Und es muss jetzt zurückgezahlt werden. Und das schaffen dann viele nicht. Und deswegen, das ist ein Grund für die steigenden Insolvenzzahlen momentan.
Lass uns nochmal vielleicht bei den Gründen so ein bisschen bleiben, bevor wir nochmal ein bisschen genauer dann auf die Zahlen eingehen. Du hast ja als Co-Autor im Oktober 2022 ein Arbeitspapier verfasst zu den Folgen des Gaspreisanstieges. Das hast du für den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung gemacht, was wir alle unter den Wirtschaftsweisen kennen. Dieses Papier ist dann auch ins Gesamtgutachten 2022-2023 eingegangen. Und da ist dann insgesamt von der Entwicklung, von überlappenden Entwicklungen die Rede. Also das heißt, hohe Energiepreise, andauernde Lieferkettenstörungen, Nachwirkung Corona-Pandemie und halt eben auch noch Fachkräftemangel. Ist diese Gemengelage an unterschiedlichen Faktoren und Einflüssen die Grundlage für den Anstieg der Restrukturierungs- und Insolvenzfälle?
Genau, also das ist tatsächlich so, dass neben diesen Corona-Nachwirkungen, die wir gerade besprochen hatten, eben die Kostensteigerungen auf breiter Front ein wichtiger Aspekt sind. Energiepreisanstiege, Gaspreisanstiege insbesondere, war natürlich 2022 ein Riesenthema, auch unter dem Kontext die Industrialisierung und Abwanderung von energieintensiven Unternehmen. Diese kurze Expertise, die du nennst, hatte da aber eher ein positives Ergebnis, in dem Sinne, dass sich sehr, sehr viel Gas einsparen ließ in der deutschen Industrie, ohne große Einbußen in der Wertschöpfung und Umsatz in der Industrie. Das liegt daran, dass es eben viele Das haben wir auf Produktebene gemacht, also ganz, ganz fein untergliedert. Wir konnten auf Produktebene eben schauen, wie viel Gas wird für die Produktion so eines Produktes eingesetzt und wie viel Wertschöpfung wird damit erzielt. Und da gibt es eben eine ganze Reihe von Produkten, wo du irrsinnig viel Gas brauchst und ganz wenig dabei rumkommt. Und diese Produkte werden eben natürlich bei steigenden Gaspreisen in Deutschland nicht mehr produziert und durch Importe zum Beispiel substituiert und abwandern. Die gute Nachricht hier ist, dass die volkswirtschaftliche Relevanz im Sinne von Output ja, eben sehr klein ist, verglichen mit dem Gas, was man da einsparen kann. Deswegen war das eher Good News. Also klar sind steigende Gaspreise insgesamt schlecht, aber die sind eben sehr, sehr konzentriert auf wenige Produzenten und wenige Produkte und würden da nicht einen Flächenbrand oder irgendwas auslösen können.
Wobei, da muss ich gleich mal einhaken, wir kommen ja beide aus Sachsen-Anhalt und das ist ja durchaus zur Chemie sehr energieintensiv geprägt. Und ich habe aus der öffentlichen Diskussion immer so mitgenommen, es gibt einen Zusammenhang zwischen weniger Gasverbrauch und Rückgang der Wirtschaftsleistung. Genau. Das ist dann so gar nicht?
Ja,
oder?
Den gibt es schon, aber der ist eben bei Weitem nicht 1:1. Ne? Also wie gesagt, ungefähr ein Viertel weniger Gasverbrauch würde ungefähr 2% Rückstand Rückgang der Produktion bedeuten. Und Sachsen-Anhalt, ja, ist tatsächlich so. Leuna ist natürlich ein wichtiger Punkt, dann Piesteritz war in den Nachrichten. Sachsen-Anhalt ist da punktuell stärker betroffen als andere Bundesländer, weil eben die Chemieindustrie sehr stark ist in Sachsen-Anhalt. Und weil die Chemieindustrie tatsächlich eben sehr viel Gas einsetzt, und zwar nicht in erster Linie zu energetischen Zwecken, sondern als Rohstoff. Ne? Ein Rohstoff zum Beispiel für die Ammoniaksynthese. Deswegen ist Chemie hier stark betroffen. Aber der Punkt ist ja eben, wenn bei uns eine Produktion nicht mehr rentabel ist, weil ein Rohstoff teuer wird oder andere Dinge teuer werden, ist die Frage, inwieweit können wir diese Produkte eben aus Ländern importieren, die niedrigere Energiepreise haben und diese Sachen billiger herstellen können. Und da ist eben die gute Nachricht, dass eben auch bei vielen Chemieprodukten das möglich ist. Die sind schon gehandelt auf dem Weltmarkt, die kann man einkaufen. Und deswegen gibt es keine nachgelagerten Kettenreaktionen dann auf nachgelagerte Branchen, die diese Rohstoffe brauchen.
Steffen, wenn wir uns die Branchen auch vielleicht mal anschauen, welche Branchen sind es ganz besonders? Ich hatte eingangs schon einige als Beispiele erwähnt, aber welche Branchen sind besonders krisen- oder insolvenzanfällig und woran liegt das?
Ja, vielleicht überraschend oder auch nicht. Also die Insolvenzen steigen, kann man sagen, auf breiter Front an. Also wir sehen besonders, also wenn man 2022 mit 2023 vergleicht, siehst du vielleicht ein paar Ausreißer nach oben jetzt bei Grundstücks- und Wohnungswesen, also so Projektplaner sind das im Immobilienbereich. Nicht in der Bauwirtschaft bis jetzt, also der Bau selber nicht. Da gibt es also den durchschnittlichen Anstieg wie auch in der Breite der Volkswirtschaft. Auch in der Industrie gibt es keinen überdurchschnittlichen Anstieg, 23 verglichen mit 22. Auch das liegt quasi auf dem normalen Niveau. Also wir sehen natürlich bekannte Einzelhändler, die aus dem Markt ausscheiden. Also da kennen wir alle die Marken, das bleibt eben auch hängen. Und da ist auch eine, wenn ich mich recht erinnere, leicht überdurchschnittliche Betroffenheit im Einzelhandel zu sehen. Aber da muss man auch sagen, dass eben gerade während der Pandemie, wenn man nicht nur auf Insolvenzen schaut, sondern auch auf Marktaustritte, also Gewerbeabmeldungen, eben gerade auch im Einzelhandel ein Riesenrückstau passiert. Also wir hatten weniger Gewerbeabmeldungen bei Einzelhändlern, als wir früher hatten während der Pandemie. Und da gibt es natürlich auch einen Nachholeffekt, den wir jetzt vielleicht sehen.
Das heißt, es lohnt sich nicht sozusagen für alle, die in der Restrukturierung und Insolvenz tätig sind, sich auf bestimmte Branchen zu konzentrieren, sondern es geht auf breiter Front sozusagen
also
nach oben.
Die Optimierung, die kann ich nicht, da kann ich nicht helfen. Es gibt ja sicherlich auch unterschiedliche profitable Sachen für Insolvenzverwalter, also nee, da kann ich nicht dienen mit.
Ja, wir wollen ja nur wissen, sozusagen, welche Branchenverbände wir zum Beispiel ansprechen müssten oder ähnliches.
Genau, also die Insolvenzen steigen auf breiter Front. Also es setzen sich halt auch Trends fort im Einzelhandel aus der Vergangenheit. Wir haben eben Megatrends, dass bestimmte Konsumentenverhalten sich ändern und Leute eben online shoppen zum Beispiel, ne? Ganz klar.
Lass uns mal ein bisschen auf die Zahlen, die ihr in der Insolvenzforschungsstelle zusammentragt, schauen. Ihr macht ja gerade nicht, sag ich mal, die Auswertung, die von den statistischen Landesämtern kommt, sondern ihr seid ja etwas flinker sozusagen. Ihr setzt ja schon früher an. Ihr habt die Zahlen ja schneller und könnt daher auch einen Insolvenztrend schneller erstellen, als das die amtliche Statistik macht. Wie funktioniert das?
Erlaubst du mir ein bisschen mehr zur Insolvenzforschungsstelle zu sagen, auch von den Hintergründen?
Aber
ja,
natürlich.
Ich bin ja auch Volkswirt, ne? Und Volkswirte interessieren sich eben sehr für Markteintritt und Marktaustritt, weil das eben Prozesse sind, die ganz wesentlich sind für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Volkswirtschaft insgesamt. Es ist eben wichtig, dass das unproduktive Unternehmen, die binden ja auch Ressourcen, die binden Fachkräfte, die binden Kapital. Aber sie machen nicht viel draus und diese Unternehmen sollten eben mittel- und langfristig aus dem Markt ausscheiden, um Platz zu machen für produktive Unternehmen. Und wir können es uns eben nicht leisten, diese knappen Ressourcen dauerhaft in schlechten Unternehmen eben verweilen zu lassen. Da muss es eben einen Mechanismus geben, der dafür sorgt, dass diese Ressourcen zu besseren Unternehmen kommen. Und da ist Insolvenzrecht und Marktaustrittsmechanismen sind da sehr wichtig. Und das sind so Sachen, die, ich meine, das liest man ja oft auch in der Zeitung vielleicht oder wenn Insolvenzverwalter irgendwie was sagen. Aber vielleicht lohnt sich da ein bisschen genauer drauf einzugehen. Ich meine, stellt euch mal vor, es würde so sein, dass unproduktive Unternehmen im Markt bleiben können. Zum Beispiel, weil Banken so ein Evergreening der Kredite machen, also einfach Verluste nicht realisieren wollen und Kreditlinien einfach verlängern, obwohl der Laden eigentlich nicht mehr profitabel ist. Oder weil Politiker ein Interesse daran haben, dass ein bestimmtes Unternehmen im Wahlkreis überlebt und deswegen staatliche Aufträge bekommt und so weiter. Ne? Das würde bedeuten, dass wir eine Volkswirtschaft haben, wo knappe Ressourcen, also Fachkräfte, wir haben ja über Fachkräftemangel schon gesprochen, in schlechten Unternehmen gebündelt sind. Also Unternehmen, die wenig rausholen, die wenig machen aus diesen Inputs. Verglichen mit einer Volkswirtschaft, wo diese knappen Ressourcen eben bei guten, bei produktiven Unternehmen sind, entgeht uns also Einkommen, Löhne, Gewinne, Steuereinnahmen und so weiter und so fort. Und diese nicht austretenden Zombie-Unternehmen sind eben letztendlich ein Thema, was Gott sei Dank im europäischen Kontext eher nicht in Deutschland, sondern bei den südlichen Ländern diskutiert wird. Und da geht es eben zu verstehen, wie kommt es zu solchen Fehlallokationen? Was sind die Prozesse für Marktein- und Austritt? Das ist eben ein Teil der Forschung, die wir in der Insolvenzforschungsstelle bündeln. Ja, der zweite Punkt ist, Insolvenz und Schließung sind eben natürlich notwendig, aber auch sehr schmerzhaft im Einzelfall. Also wenn du beschäftigt bist in so einem Betrieb oder wenn du Familienbetrieb übernommen hast und von deinen Eltern und jetzt pleite gehst oder wenn du Gläubiger bist, der seine Zahlungen dann vom Kunden nicht bekommt und deswegen selber in Schwierigkeiten kommt, ist das eben sehr schmerzhaft. Und was wir jetzt in der Forschungsstelle zum Beispiel auch gemacht haben, ist zu untersuchen, wie für betroffene Beschäftigte mittel- und langfristig im Lohn- und Einkommensverluste ausfallen. Also verglichen mit Leuten, die nicht in der Insolvenzfirma waren, wie gehen eigentlich die Karrierewege weiter und wie stark bist du betroffen? Naja, und da haben wir zahlreiche Studien gebündelt in dieser Forschungsstelle, sowohl Grundlagenforschungssachen, die von der zum Beispiel Deutschen Forschungsgemeinschaft dann auch finanziert sind und die in akademischen Fachjournalen veröffentlicht werden, aber auch jetzt sagen wir mal Themen für die breitere Öffentlichkeit und für Politiker. Und wir machen weiter in der Forschung und eine ganz wichtige Frage ist zum Beispiel, die wir noch nicht beantworten können für Deutschland, ja, in welchem Maß sind eigentlich insolvente Unternehmen tatsächlich weniger produktiv als überlebende Unternehmen? Da gibt es keine Quantifikation dafür momentan, das weiß man einfach nicht. Sind die halb so produktiv, sind die 10% weniger produktiv? Also sind das eigentlich wirklich die schwächsten Unternehmen, die gehen? Würden wir vermuten, wissen wir aber nicht. Wir haben ja auch oft Unternehmen, die einfach nur in Schieflage kommen, die eigentlich gesund sind und finanziellen Engpass haben. Ne? Also das ist die nächste Frage. Werden die eigentlich im Rahmen einer Restrukturierung und Sanierung auch erkannt und in den Markt zurückgegeben? Oder werden da in der Restrukturierung und Sanierung im Insolvenzverfahren vielleicht auch oft schwache Unternehmen wieder in den Markt zurückgegeben? Ne? All das zu quantifizieren, das kann momentan noch keiner in Deutschland sagen. Und das sind so Sachen, an denen wir momentan aufsitzen, uns das ein bisschen für die Gesamtwirtschaft quantitativ mal auszuwerten.
Das ist ja total interessant, weil wir ja, also Wir sehen es ja sozusagen immer im praktischen Beispiel, haben da natürlich auch einen sehr kleinen Ausschnitt nur, den wir persönlich wahrnehmen, ja nie irgendwie was statistisch Relevantes. Aber man fragt sich ja an dem einen oder anderen Fall, und Heiko hat es ja auch in der Einführung angesprochen, wenn man dann ein Unternehmen das dritte Mal in kurzer Zeit in die Insolvenz gehen sieht, von außen fragt man sich ja schon, hat das jetzt mit der Sanierung wirklich geklappt? Welche Einflüsse sind jetzt gekommen, dass es jetzt anders gelaufen ist, als man sich es gedacht hat? Und auch in der einen oder anderen, sagen wir mal, Sanierung, die wir hier vielleicht auch schon begleitet haben, fragt man sich natürlich auch, ist das jetzt wirklich die Sanierung? Also Insolvenzverwalter gehen ja auch gerne hin und sagen, wir sanieren jetzt das Unternehmen. Ich sage mal, das glaube ich nicht so ganz, auch aus eigener Erfahrung heraus, sondern wir verkaufen erstmal etwas, was man sanieren kann. Und viel Arbeit steckt dann nämlich nach der Insolvenz dann nochmal da drin. Insoweit aus meinem persönlichen Erleben würde ich sagen, wir haben ganz viele Unternehmen, die aus dem Insolvenzverfahren in irgendeiner Form wieder herauskommen, die noch nicht produktivitätsmäßig am oberen Level spielen, sondern die eher am unteren Level spielen, wo dann sozusagen derjenige, der investiert, sagt, das tue ich mir an, ich versuche das, ich habe da irgendwie eine Idee, warum es jetzt in den nächsten Jahren besser werden kann. Das würde ich auch so sehen, aber stelle ich mir auch die Frage, wie man das messen kann. Aber ich denke, da hast du schon eine Vielzahl von Promovenden, die sich darum kümmern und versuchen, das irgendwie in Zahlen zu gießen.
Ja, so ein bisschen der Ausgangspunkt von allem sind erstmal Daten. Ne? Wir brauchen halt wirklich für jede, also für den Einzelunternehmen brauchen wir eine Zeitreihe. Also wir müssen das Unternehmen über viele Jahre beobachten können, brauchen dann Kennzahlen, müssen wissen, wann die Insolvenz war, ob eine Sanierung im Rahmen des Insolvenzverfahrens begonnen wurde oder nicht. Das ist ein hoher Anspruch an die Daten, aber wir haben jetzt, denke ich, solche Daten da, mit denen wir das tun können. Und dann ist es eine Frage, ob man diese Daten zähmen kann und strukturieren kann und am Ende was Belastbares rauskriegt.
Könnt ihr einen Blick darauf wagen oder könnt ihr das einschätzen, inwieweit sich bei eurer Betrachtung und bei der Auswertung vor allen Dingen auch im Verhältnis gesehen endogene und exogene Ursachen auswirken? Also wie ist die Gewichtung? Was sind Auslöser konkret? Sind es, wir haben vorhin über exogene Ursachen gesprochen. Könnt ihr das einschätzen, wie das gewichtet wird?
Ach, nur bedingt. Also wir können jetzt nicht sehen, ob da einfach ein unfähiger Manager saß, der den Laden gegen die Wand gefahren hat. Das können wir im Einzelfall nicht beobachten. Ich denke, die Insolvenzursachen rauszufinden, wird ziemlich schwierig sein. Was wir sehen, ist eben das Ergebnis dieser ganzen Prozesse, also die Produktivität oder die Profitabilität des Unternehmens vor einer Insolvenz und auch vielleicht, wie die sich bis hin zur Insolvenz entwickelt hat, also ob es da schon lange bergab ging. Oder ob da irgendwas Blitz aus heiterem Himmel eingeschlagen ist. Da haben wir übrigens schon eine Studie, die eben zeigt, dass man bei Marktaustritten ohne Insolvenz eben beobachtet, dass die Firmen schon 5 Jahre vorher anfangen zu schrumpfen, relativ zu einer Kontrollgruppe bei Insolvenz, aber versuchen drin zu bleiben und neue Leute einstellen, dann erst 1-2 Jahre vor der Insolvenz geht es bergab. Also das ist schon, da gibt es schon systematischen Unterschied zum Beispiel. Sowas können wir sehen. Aber wir sehen jetzt nicht im Detail, was da falsch gemacht worden ist. Wir können natürlich sagen, sind Insolvenzen häufiger in Branchen, die generell bergab gehen, sind Insolvenzen häufiger in Regionen, die auf dem absteigenden Ast sind. Sowas können wir dann machen. Aber wir können nicht einzelbetrieblich genauer reinschauen, leider.
Das heißt, also vermutlich werdet ihr auch ja Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen, Stichwort Jahresabschlüsse, werdet ihr wahrscheinlich relativ viel ziehen. Das heißt, mit euren Daten, mit euren Erkenntnissen könnte man dann möglicherweise auch hingehen und sagen, also wenn das so einen Vorlauf hat von bis zu 5 Jahren, man guckt da schon mal drüber sozusagen über die Daten und kann dann schon einzelne Branchen, vielleicht sogar Unternehmen identifizieren, weil man sagt, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass da innerhalb der nächsten 3 bis 5 Jahre in Insolvenz oder zumindest eine Restrukturierung kommen wird.
Also man könnte jetzt versuchen, haben wir noch nicht probiert, Insolvenz vorherzusagen. Wir haben aber, wie gesagt, relativ wenig konkrete Infos zu den genauen Geschäftsmodellen. Also man würde sicherlich sagen können, dass das Unternehmen eine höhere Wahrscheinlichkeit hat als das. Aber es wäre eine sehr hohe Unsicherheit in der Aussage. Und haben wir noch nicht gemacht. Die Frage wäre also statistisch, wie viel an der Varianz Insolvenzeröffnung kann ich erklären durch meine Daten und ich würde sagen, wenig. Das ist meine Erwartung.
Also wir haben ja vor ein paar Jahren mal, hat das ja mal eine Kanzlei versucht, nicht auf Daten, sondern auf, würde ich sagen, eher Bauchgefühl, hat dann so branchenweit Infobriefe verschickt und hat gesagt, wir können euch helfen über einen Insolvenzplan. Und dann ist man ja leider bei einem Unternehmen gelandet, ein inhabergeführten Unternehmen, der das sehr unangenehm fand und diesen Brief veröffentlicht hat. Das wäre dann sozusagen, wenn ich es nicht datengetrieben mache, aber wahrscheinlich hätte ich selbst, wenn ich mit Daten das mache, noch eine relativ große Streubreite, wo ich dann immer daneben liege. Möglicherweise, wenn ich danach gehen würde, habe ich da auch ein paar Treffer dabei, aber die Spannbreite von nicht betroffen oder Entwicklung ändert sich nochmal. Also es gibt ja auch Management, was weiß ich, Investoren, Einflüsse, wo das dann sozusagen das Ruder wieder rumgerissen wird oder gute qualifizierte Berater, die mit dabei helfen, dass es wieder auf den richtigen Pfad kommt.
Ich meine, was wir in diesen Daten eventuell, ich weiß noch nicht, wie gut die sind, sehen können, sind so Credit Ratings von Firmen. Ich meine, das wäre natürlich toll, wenn wir die auswerten könnten. Und dann könnten wir auch schauen, wie gut sind die eigentlich im Vorhersagen von Insolvenz. Das sind alles so Sachen, die wir uns anschauen könnten. Aber vielleicht, also Insolvenzforschung ist ein spannendes Steckenpferd von mir, aber auch nicht alles. Und wir haben da ganz viele andere Themen. Also das sind so Sachen, wenn wir da jetzt da sagen, wir machen mal was, dann haben wir in 2, 3, 4 Jahren vielleicht ein paar Ergebnisse. Also die Zeitschienen bei der Forschung. Okay. Ja.
Wie ist das? Könnt ihr auch Restrukturierungsfälle nach dem Staruk erfassen? Solche
Dinge? Nee, also wir haben wirklich tatsächlich Insolvenzeröffnungsentscheidungen der Gerichte sind der Auslöser für die Statistik, auch für die amtliche Statistik und außer gerichtliche Verfahren sind da eben nicht drin.
Steffen, vielleicht mal von der Methodik weg nochmal zu einem deiner weiteren Arbeitsbereiche. Du hast es schon kurz skizziert. Du beschäftigst dich ja auch mit dem Bereich Arbeitsmarktforschung. Branchenübergreifend herrscht ja Fachkräftemangel. Kann sich dieses Problem zu einer, ich sag mal, weiteren Ursache für Insolvenzen entwickeln oder wird hier die Digitalisierung das Problem vielleicht schneller abfangen, als wir uns das heute vielleicht vorstellen können oder wollen?
Ich bin mir relativ sicher, dass das zu steigenden Marktaustritten und auch zu steigenden Insolvenzen führen wird. Liegt daran, dass wenn wir wirklich Fachkräftemangel in der Form haben, dass die Löhne immer stärker ansteigen, weil die Arbeitgeber sich streiten um die verbliebenen Arbeitskräfte und sich gegenseitig abwerben, dann wird es so sein, dass natürlich die unproduktiveren Unternehmen irgendwann diese Löhne nicht mehr zahlen können. Und dann gehen entweder die Leute und die Firma stirbt langsam vor sich hin oder sie geht in die Insolvenz an irgendeinem Zeitpunkt. Also das ist ein ganz wichtiger Marktbereinigungsprozess. Diese Löhne, Lohnsteigerungen durch Fachkräftemangel werden dazu führen, dass viele Geschäftsmodelle nicht mehr rentabel sind und Unternehmen ausscheiden aus dem Markt. Da sind wir wieder so ein bisschen bei dem Überbau, den ich vorhin nannte, ist das gut oder schlecht? Das hat zwei Seiten. Es ist natürlich schlecht für die Unternehmer vielleicht selbst und vielleicht auch in manchen Bereichen für eine lokale Versorgung mit bestimmten Dienstleistungen und solchen Dingen. Aber gesamtwirtschaftlich kann es auch gut sein, weil wenn sich bestimmte Geschäftsmodelle, die nur mit geringen Löhnen funktionieren, eben nicht mehr rechnen, dann werden ja diese knappen Fachkräfte eben zu besseren Unternehmen wechseln und insgesamt steigert das in Deutschland den Output und unser Einkommen. Und in der Ost-West-Perspektive ist es auch sehr spannend. Wir haben ja jetzt noch geringe Löhne im Osten, aber sehr, sehr besonders starkes Problem mit Fachkräftemangel in den nächsten Jahren. Also Osten ist ja am demografischen Wandel viel, viel, viel stärker betroffen als der Westen. Aus verschiedenen Gründen, geringere Geburtenzahlen direkt nach der Wende, Abwanderung junger Leute, die Kinder im Westen bekommen haben und so weiter und so fort. Da ist ja eine Zeitbombe am Ticken, die Riesenprobleme machen wird, aber für die Und für die Löhne wird das bedeuten, dass die Löhne im Osten sehr stark ansteigen und deswegen ist davon auszugehen, dass viele kleinere Unternehmen, die nicht so produktiv sind, aufgeben müssen und wir da einen ganz starken Reallokationsprozess innerhalb der ostdeutschen Wirtschaft, aber auch innerhalb der gesamtdeutschen Wirtschaft sehen werden.
Kann diese Entwicklung eigentlich auch dazu führen, dass da gesamte Branchen betroffen sind? Also wir sehen jetzt ja gerade, dass die Bauern sich bemerkbar machen, ganz, ganz laut und deutlich. Wir sehen auch andere Branchen, Gastronomie, die jetzt ja auch unter erhöhten Steuern leiden, zumindest das postulieren und sagen, Achtung, hier geht es irgendwie nicht weiter, wir können das so nicht. Kann das aus volkswirtschaftlich, aus deiner Sicht dazu führen, dass das, sagen wir, die Arbeitskräfte einfach in andere Branchen abwandern, dass man tatsächlich dann so eine Lücke hat und sagt, ups, es will jetzt keiner mehr aufs Feld gehen?
Genau, also Deutschland ist ja historisch schon ein Hochlohnland. Das heißt also viele Wertschöpfungsstufen, die sehr arbeitsintensiv sind, sind schon längst nach China und Osteuropa und sonst wohin abgewandert. Ne? Also das wird dann sich nochmal verschärfen, dass gewisse Dinge sich einfach nicht mehr lohnen in Deutschland, die sehr arbeitsintensiv und somit sehr teuer sind. Es gibt allerdings auch Sachen, die wir eben vor Ort produzieren müssen, die wir nicht gut importieren können. Da werden Lohnsteigerungen eben auf die Preise für die Kunden umschlagen. Ne? Also werden wir eben teurere Produkte haben. Und dort, wo wir es eben durch Importe substituieren können, wird Produktion in diesen Bereichen eben abwandern in, sagen wir mal, Billiglohnländer, um es mal so plakativ zu sagen. Und die Leute bei uns werden eben in den Hochlohn-, Hochproduktivbranchen beschäftigt sein. Auch das ist jetzt, solange internationale Arbeitsteilung verlässlich funktioniert, erstmal nicht schlecht. Aber das sind die Anpassungsprozesse, die wir als Volkswirtschaft hier an der Stelle haben.
Führt das dazu, Steffen, dass ich dann, was den Arbeitsmarkt betrifft, diese Entwicklung im Arbeitsmarktbereich von der wirtschaftlichen Entwicklung entkoppelt? Also dass es unabhängig davon, also relativ unabhängig davon zu betrachten ist, wie es der Wirtschaft in Wahrheit geht?
Also was wir eben nicht mehr sehen werden, ist, dass wir in wirtschaftlich etwas schwierigeren Zeiten plötzlich Massenarbeitslosigkeit haben. Ich denke, dahin geht so ein bisschen die Frage. Das glaube ich nicht. Vielleicht gibt es mal ein Jahr oder zwei, wo die Arbeitslosigkeit ein bisschen ansteigt. Aber ich denke, das Thema ist längst durch. Also Arbeitslosigkeit, vielleicht gibt es irgendwann technologische Sprunginnovationen, wo ich ganz viel plötzlich, was bisher Menschen gemacht haben, durch Technik und Kapital sozusagen substituieren kann. Das ist aber noch nicht sichtbar. Solange das nicht kommt, solange wir im Großen und Ganzen in der Struktur weiterarbeiten, die wir jetzt haben, sehe ich auf absehbare Zeit keine Arbeitslosigkeit in großem Umfang mehr kommen.
Heißt das eigentlich auch, dass diese Zukunftsangst, die wir jetzt ja auch in ganz vielen Bereichen sehen, dass die Leute Angst haben vor der Entwicklung generell und sich auch um ihre persönliche, sag ich mal, Wohlstand, den sie da irgendwie haben, Sorgen machen, dass das eigentlich unberechtigt ist, dass man so aus volkswirtschaftlicher sagen muss, das mag jetzt gar nicht so das Thema sein. Es mag jetzt vielleicht beim einzelnen Betroffenen dann immer ist nochmal was anderes, aber in der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist doch deutlich keine Rolle spielt oder kaum eine Rolle spielt. Oder gibt es da doch eine Entwicklung?
Ja, also unberechtigt würde ich das nicht nennen. Also es gibt natürlich eine riesige Spannbreite an möglichen Situationen, in denen man sein kann. Ne? Wenn man jetzt, alleinerziehend und gering gebildet ist, dann ist natürlich die Gefahr wirtschaftlicher Probleme auf dem Arbeitsmarkt immer da. Also und wenn man dann in einer Region ist, wo eben plötzlich mehrere große Arbeitgeber dicht machen, kann es in so einer Situation schon auch bedeuten, dass man ein paar Jahre arbeitslos noch ist, ne, oder Schwierigkeiten hat, einen guten Job zu finden. Gesamtwirtschaftlich sind die Arbeitgeber einfach auch schon längst dazu übergegangen, Menschen mit, sagen wir mal, Problemlagen einzustellen, die sie vor 20 Jahren vielleicht nicht eingestellt hätten, wo die Bildung nicht genau passt, Qualifikationen nicht passt oder wo die halt schon älter sind und so weiter. Das ist alles schon passiert und deswegen sind eben die Beschäftigungschancen eben auch für Menschen, die vor 20 Jahren eben noch ganz schlechte Chancen gehabt hätten, mittlerweile ziemlich gut. Und deswegen in dem Kontext oder in der Konnotation würde ich sagen, brauchen wir uns über den Arbeitsmarkt insgesamt keine Sorgen zu machen, was aber nicht heißt, dass es nicht eben Bevölkerungsgruppen gibt, die nach wie vor Probleme haben.
Was ist dein Ausblick auf die nächsten 2 Jahre?
Wirtschaftlich oder was die Insolvenzen angeht?
Oh, beides gerne.
Also hängt ja auch beides zusammen. Bei den Insolvenzen können wir jetzt schon sagen, dass das erste Quartal 2024 nochmal mit steigenden Insolvenzzahlen auf uns zukommen wird. Also das ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass das so kommen wird. Wir haben ja auch ein paar Frühindikatoren, die wir dazu erheben und die zeigen eben, also sind letztendlich vorinsolvenzliche Entscheidungen, die zeigen ganz klar nach oben. Also vorläufiger Insolvenzverwalter wird zum Beispiel bestellt. Solche Sachen können wir sammeln und da sehen wir eben, dass diese Indikatoren deutlich nach oben gegangen sind und die haben immer einen Vorlauf von 2 bis 3 Monaten zu der Insolvenzeröffnung der gerichtlichen. Also die Insolvenzzahlen werden mit in Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im ersten Quartal hoch sein. Weiter gucken können wir mit diesen Mikrodaten noch nicht. Da hängt es also davon ab, wie sich die allgemeine Wirtschaftslage in Deutschland im nächsten Jahr, diesem Jahr entwickelt. Und da gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viel Gründe für Optimismus. Also ich denke, es wird konjunkturell ein schwieriges Jahr bleiben. Den Haushaltsstreit haben wir auch gesehen. Also fiskalische Impulse sind jetzt eher schwer zu vermitteln, glaube ich, 2024, also dass der Staat irgendwie jetzt massiv reingeht und irgendwelche Konjunkturprogramme auflegt. Zinssituation ist ja ein ganz wichtiger Faktor, hatten wir vorhin noch gar nicht im Detail gesprochen. Wir haben nur über Gaspreise geredet und über Löhne. Auch Zinsen sind natürlich für das Insolvenzgeschehen von entscheidender Bedeutung, sind ja stark angestiegen in den letzten Monaten. Da wird es wahrscheinlich keine weiteren Steigerungen geben, aber auch keine massiven Senkungen. Das heißt, auch da kommt wenig Entlastung für die Unternehmen, was die Refinanzierungskosten angeht. Also ich habe relativ wenig Hoffnung, dass die Zahlen im nächsten Jahr irgendwie diesem Jahr irgendwie sinken werden. Bin immer noch gedanklich in 2023, muss mir daran gewöhnen, dass wir schon im neuen Jahr sind. Also 2024 glaube ich nicht, dass es nach groß nach unten geht. Alles darüber hinaus ist ziemlich Glaskugel. Diese ganz langfristigen Sachen, demografischer Wandel, Lohnsteigerung, vielleicht Deindustrialisierung, das sind alles Dinge, die passieren nicht in den nächsten Monaten, sondern die gehen schleichend über viele Jahre. Das sehen wir nicht in den nächsten 1, 2, 3 Jahren, glaube ich.
Somit sind wir leider schon wieder am Ende unserer aktuellen Podcast-Folge angekommen, in der es diesmal um die Themen Insolvenzforschung und Insolvenztrends ging. Steffen, wir sagen vielen Dank für die interessanten Einblicke und Ausblicke. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer freuen wir uns über Ihre Fragen, Anregungen, Kritik und auch Lob. Sie können uns über LinkedIn und im Internet unter www.restruck.law oder per E-Mail unter podcast@restruck.law erreichen.
Wir sagen danke fürs Zuhören und wünschen allen Zuhörerinnen und Zuhörern eine schöne Winterzeit. Wir freuen uns aufs nächste Mal und wünschen bis dahin viel Spaß beim Sanieren.
Tschüss und bis bald.
Restruct Law, der Restrukturierungspodcast von Dr. Christian Heinze und Heiko Schäfer.